Ja, hallo, ich bin der Joel. Ich war lange die Eins. Also heißt Eins, ich hatte überhaupt keinen Bock mehr auf Gemeinde mit 15. Ich weiß nicht, welche Nummer du bist. Ich fand das total genial, was der Thomas vorhin gesagt hat. Mit 1, 2 oder 3. Da können wir uns echt fragen, da kannst du dich fragen, wer bist du denn? Bist du die 1, die 2, die 3? Ich gehe ein bisschen davon aus, dass du die 2 bist, weil du hier bist bei einem Jugendtag. Du kommst extra hierher. Hörst dir 3 Vorträge an, die ungefähr fast eine Stunde gehen. Finde ich richtig cool, dass ihr das macht. Genau, und ich bin 33, ich komme aus Bamberg, ich habe 4 Kinder. Die sind noch kleine Zwockel. Ich weiß nicht, ob ihr Zwockel kennt, das Wort. Kennt ihr das nicht? Okay, ja, ich bin Franke. Die sind 0, 2, 4 und 6 Jahre alt. Genau, ja, genau. Ja, und ich arbeite im Kinderheim mit schwer erziehbaren Jungs, Kindern. Die sind zwischen 7 und 16. Genau, und ich war lang die 1. Mit 15 bin ich dann nicht mehr in die Gemeinde mit. Meine Eltern haben mich jetzt dazu auch nicht gezwungen oder so. Ich war eigentlich nur auf Partys oder so und vom Ballermann, wenn euch das was sagt, oder habe viel auf Vereinssport gegeben, Fußballverein, habe mich darüber definiert. Also mein Anerkennen. Genau, und mit 22 fast durfte ich mich dann bekehren und da freue ich mich einfach total drüber, weil ich ja einfach da so meinen Frieden gefunden habe. Ich habe immer so Glück haben wollen. Ja, und irgendwie war ich so auf der Jagd nach Glück, nach Freude und das, was die Welt bietet, ist absolut kein Glück und keine Freude, das kann ich euch versprechen. Okay, das Jugendthema ist deine Entscheidung. Wie viele Entscheidungen trefft ihr am Tag? Was denkt ihr so? Ruft mal rein. Laute Rufe.
80.
150. 30. Was? Also ihr tut am Tag 20.000 Entscheidungen treffen. Ungefähr. Genau. Es gibt natürlich ganz kleine Entscheidungen, wie zum Beispiel, ich lege jetzt dieses Handy dahin, damit ich schaue, wie spät es dann ist. Ja, dass mir hier keiner aus dem Fenster fällt, dann, wenn ich zu lange rede. Und es gibt halt ganz wichtige Entscheidungen. Ganz wichtige Entscheidungen. Entscheidungen prägen unser Leben, ja. Es gibt solche Entscheidungen wie zum Beispiel Berufswahl, Studiumswahl, Partnerwahl, all solche Sachen. Es gibt große Entscheidungen. Und jetzt wollen wir uns mal die Entscheidung anschauen. Sorgst du dich oder lässt du für dich sorgen? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, wie auch die anderen Themen. Die entscheidest du täglich. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Genau, und beim Begriff Sorgen habt ihr, denke ich, verschiedene Sachen im Kopf. Es gibt Zukunftssorgen, Alltagssorgen, materielle Sorgen, die Fürsorge, also Sorge um andere Menschen, Sorge aufgrund von Krankheit. Und was macht es mit uns? Was macht Sorgen mit uns? Also Sorgen, wenn ich mich jetzt sorge, dann habe ich irgendwie Angst. Ich habe Kummer, ich bin niedergeschlagen, niedergedrückt und denke mir so, oh, wie soll das werden? Und dann fängt es an, im Kopf zu rattern und du denkst dir so, ich denke mir so, ja, was mache ich denn jetzt? Ich versuche mir irgendeine Lösung zu holen, ja. Ich zersorge mich. Und das kennt jeder von euch und ja, das ist ja auch normal, würde man sagen. Ja, das gehört ja quasi zum Leben dazu. Und was sagt Gott eigentlich dazu? Gott will, dass wir uns nicht sorgen. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, warum das Gott will, dass du dich nicht sorgst? Also hast du schon mal darüber nachgedacht, warum will das Gott eigentlich? Will er das, weil er der Chef sein will und dir irgendwie einen Befehl geben will und das ist irgendwie sinnlos, der Befehl, das Gebot? Warum sollst du dich nicht sorgen? Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Und wir wollen uns auch einen Text anschauen. Und bevor wir jetzt aber den Text durchlesen, ganz kurz. Das ist auch in der Bergpredigt gewesen, Matthäus 6. Ihr könnt gerne eure Bibeln ausschlagen. Der Herr Jesus hat viele Sachen dazu gesagt. Vor unserem Thema ging es um Schätze sammeln, um Geld, dass man nicht Gott und dem Besitz dienen kann. Genau, und er spricht zu gläubigen Menschen, denn in unserem Text steht zweimal euer himmlischer Vater. Und wenn die einen himmlischen Vater haben, dann ja, sind sie anscheinend ein Kind Gottes, ja, also spricht er zu gläubigen Menschen. Ich weiß nicht, ob du gläubig bist oder nicht. Wenn du nicht gläubig bist und vielleicht die Eins bist, dann hoffe ich einfach trotzdem, dass du zuhörst. Weil, ich meine, ganz ehrlich, wenn du jetzt hier drin sitzt und einfach auf Durchzug schaltest, ja, hast nichts gewonnen. Vielleicht ist es ja doch nicht so langweilig, vielleicht hörst du doch zu. Mal gucken, kannst mir auch rückmelden danach. Genau, bin ich hier nicht böse. Ja, Matthäus Kapitel 6, Vers 25 und 34, ich lese mal vor, ihr lest mit oder hört zu, wie ihr wollt. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib. Was ihr anziehen sollt, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer bei unter euch vermag mit Sorgen, seiner Größe eine Elle zuzufügen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Linien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war, wie eine von diesen. Wenn Gott aber das Gras des Feldes, das heute da ist und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, dann nicht viel mehr euch, ihr Kleingläubigen, so seid nur nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, denn nach all diesen trachten die Nationen oder Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles nötig habt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Der Herr Jesus macht eine ganz deutliche Aussage, wir sollen uns nicht sorgen um unser Leben, um Kleidung, um Trinken, ja, um Essen. Und das ist so absolutes Gegenteil von unseren Maßstäben, oder? Also wir Menschen denken uns, man muss auf jeden Fall sich irgendwie sorgen, ja. Das ist doch was ganz Normales, ja. Macht doch jeder Vernünftige. Aber Gott denkt da anders. Er sagt ganz klar, wir sollen uns um diese Dinge nicht sorgen. Und das sagt er zu Menschen, die haben kein ID vor der Tür gehabt. Kein Zalando, kein Pizzaschnelllieferdienst, wo du mal schnell 100 Leute satt bekommst. Ja. Und sicherlich hat der eine oder andere gedacht, hey, was du so sagst, was dieser Jesus sagt, ist eigentlich ganz, ganz gut. Aber das, ich glaube, da haben einige so Schnappatmung bekommen. Hä? Wir sollen uns nicht sorgen um Essen und Trinken? Das ist ja das Wichtigste mit überhaupt. Ich sterbe ja sonst. Aber ich denke auch, dass die das gehört haben, weitergehört haben. Und auch wir haben weiter gelesen. Jesus Christus stellt ganz klar, diese Bedürfnisse sind nicht alles. Und ja, es ist wichtig, aber wir sollen uns keine Sorgen machen, warum. Und das sagt der Herr ganz, ganz klar. Und da schauen wir im Vers 32. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Also Jesus sagt nicht einfach, ach, na ja, sorg dich halt nicht. Ja, so in der Art, chill mal. Das sagt er nicht. Sondern er begründet es. Er gibt eine Begründung, warum wir uns nicht sorgen sollen. Er gibt die beste Begründung, die es überhaupt gibt. Weil du einen Vater im Himmel hast und er für dich sorgen möchte. Also der erste Schritt jetzt erstmal, den ich mit euch gehe, ist, Gott will für dich sorgen. Für dich und für mich. Und das ist so eine grundlegende Botschaft hier in dem Text, in der Bibel. Und es macht dann zwei Beispiele. Einmal an den Vögeln und einmal an den Blumen. Wenn du jetzt dir so Vögel vorstellst, so Spatzen oder so, also bei uns daheim im Garten, wir haben so eine Hecke und dann fliegen die von einer Hecke auf einmal wie die andere. Würde mich mal total interessieren, gibt es wahrscheinlich irgendwo eine Doku, aber wahrscheinlich ziehe ich sie mir nicht rein. Die fliegen dann, auf einmal fliegt einer los und alle hinterher und hin und her und zack und zack. Und manchmal denke ich mir so, hey, ist da überhaupt jemand der Anführer? Planen die überhaupt was? Ja, die backen kein Brot, die schreiben keinen Einkaufszettel, nix. Natürlich ist es so, dass die Vögel jetzt, also so Spatzen, wenn sie jetzt da draußen ein bisschen in der Hecke sind, oder da hinten gibt es ganz leckere Johannisbeeren, kann ich euch mal sagen. Ich habe sie aber nicht gegessen, das möchte ich noch kurz sagen, ich habe sie nur gesehen. Also die Vögel können sowas essen. Und wir, also meine Pizza oder mein Wiener Schnitzel oder die Pommes, was du so magst, Müsli, liegt jetzt nicht so auf der Straße einfach so rum. Das ist natürlich so. Aber Jesus Christus möchte uns ein Prinzip deutlich machen. Er möchte sagen, schaut mal, diese kleinen Spatzen zum Beispiel, Hat einer von euch schon mal sich damit beschäftigt, mit Spatzen, mit so kleinen Vögeln, und sich angeguckt, boah, krass, ja, irgendwie leben die morgen auch noch und übermorgen leben die auch noch. Und in einem Jahr sind die immer noch da. Keiner interessiert sich für die. Vielleicht wenige, ja? Jesus Christus will uns damit sagen, schaut mal, diese kleinen Kreaturen, die versorgt Gott. Und wenn Gott so kleine Kreaturen, die unwichtig scheinen, versorgt, dann doch viel mehr dich, der du sein Kind bist. Das möchte uns einfach ganz deutlich machen. Der himmlische Vater will für uns sorgen. Wenn Gott sagt, er will für dich sorgen, dann entstehen da zwei Fragen draus. Die erste Frage ist, kann Gott das? Und die zweite Frage ist, kannst du Gott vertrauen? Weil ich glaube nicht, dass du dich von jemandem versorgen lässt, von jemandem abhängig machst, den du überhaupt nicht vertrauen kannst, oder? Also würde ich jetzt nicht machen, das wäre eher dumm. Gott sagt von sich selber, er ist absolut allmächtig. Er kann alles, er weiß alles. Und Gott sagt, er ist absolut vertrauenswürdig. Und um die Frage für dich ganz persönlich zu beantworten, nicht in deinem Kopf, also nicht im Kopf irgendwie so, ja, klar kann ich Gott vertrauen, sondern wirklich ganz fest in deinem Herzen zu sagen, ja, ich vertraue Gott. Ich vertraue, dass er einen Plan mit mir hat. Um das wirklich tief in deinem Herzen zu beantworten, in dem Innersten in dir, ist ein was total wichtig oder entscheidend, du musst Gott kennen. Das ist total wichtig beim Thema Sorgen. Du musst Gott kennen. Und das ist nicht eine Sache von einem Tag oder von einem Jugendtag oder dass du mal auf ein, weiß ich nicht, ein halbes Jahr auf eine Bibelschule gehst oder so. Gott kennenzulernen ist echt ein Prozess, ja? Und Gott kennenlernen tun wir durch eins, durch sein Wort. Er stellt sich hier vor, deswegen hat er es geschrieben, ja? Er will uns zeigen, wie er ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die Bibel da ernst nehmen und die Nase einfach reinstecken. Ja, du musst Zeit mit ihm verbringen, investieren, nur so kannst du Gott kennenlernen. Du kannst ja Gott nicht kennenlernen, wenn du einfach nur eine Runde Fußball spielen gehst, ja, oder eine Runde Fahrrad fahren gehst, dann wirst du Gott wahrscheinlich nicht kennenlernen. Gut, bei Runde Fahrrad fahren siehst du wenigstens noch die Schöpfung, da sagst du noch, ja, kannst noch beten, sagen, Herr, danke, aber beim Runde Fußball weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob du da Gott kennenlernst. Nichts gegen Fußball übrigens, ich mag Fußball. Kannst du Gott vertrauen? Wenn ich dich jetzt fragen würde, ich würde jetzt gerne wissen, was so in eurem Kopf ist, kannst du Gott vertrauen? Ich sag ja. Und dann könnte mich jemand fragen, hey, warum kannst du Gott vertrauen? Woher willst denn du das wissen? Woher willst du denn wissen, dass du Gott vertrauen kannst? Und dann würde ich ihm sagen, weil ich es erlebt habe. Ich habe es erlebt, dass Gott mit mir geht, dass er mir in Schwierigkeiten geholfen hat. Wirklich geholfen, ja. Und ich kann das Menschen, die nicht an Gott glauben, nicht beweisen. Ich kann ihnen das nicht beweisen. Ich kann ihnen nur sagen, was ich erlebt habe. Und entweder sie sagen, ich bin Lügner und Spinner, oder sie glauben es mir. Einige Leute von mir, die ich kenne, in meinem Fußballverein zum Beispiel, die glauben es mir. Weil sie merken, dass ich jetzt nicht irgend so ein religiöser Spinner bin, sondern einfach, weil ich halt einfach sage, ja, ich lebe mit Gott und ich erlebe das und das mit Gott. Es ist total wichtig, zum Beispiel auch sowas zu führen wie ein Wunderbuch, das empfehle ich euch, im Thema Vertrauen, Gott vertrauen, weil wir erleben Gott, wir erleben, was er in unserem Leben tut. Ja? Manchmal denkst du dir vielleicht, naja, so viel erlebe ich gar nicht mit Gott. Dann denk doch mal nach, setz dich mal eine Stunde hin, weil wir jetzt zwei Wochen in der Ostsee bis vorgestern. Meine Frau und ich haben uns hingesetzt und haben einfach gesagt, wir schreiben jetzt mal alles auf, was wir in 8 Jahren Ehe erlebt haben. Was für Wunder. Angefangen von einer Hochzeitsverschiebung von einer Woche vorher auf einmal, so spontan, bis Auto, bis Bewahrung, Gebetserhörungen, all solche Sachen. Ja. Es ist total wichtig, so ein Wunderbuch zu haben. Das empfehle ich euch. Weil ich glaube wirklich, dass man manchmal in Seenot gerät, in so eine Sorgenseenot. Und dann tut so ein Wunderbuch echt gut. Wenn man einfach sieht, hey, das habe ich ja schon mit dir erlebt. Danke, dass du mich da durchgetragen hast. An der Situation habe ich gedacht, wie soll es da weitergehen? Ungefähr wie jetzt. Und dann schaue ich in dieses Wunderbuch und sage, und Gott hat doch einen Ausweg geschaffen. Auch zeigt Gott es in der Bibel natürlich, bei Menschen in der Bibel. Das ist total ermutigend, finde ich, wenn man Abraham sich anschaut, das Volk Israel, läuft 40 Jahre durch die Wüste, hat kein Essen, auf einmal kommt Essen vom Himmel. Und du denkst, hey, krass. König David, wie oft hat der sich verrannt? Wie viel Sorgen hatte er? Die Ruth, finde ich ein super Beispiel, Ruth. Ja, die hat sich einfach mal in so ein anderes Land begeben, ja, hätte auch verhungern können oder so, da gab es keine soziale Absicherung. Und die Ruth hat gesagt, dein Gott ist mein Gott, zu Noemi. Und was hat Gott dir geschenkt? Den Gentleman der Bibel, also so nenne ich ihn. Das ist der absolute Gentleman, der Boas. Heißt nicht, dass du, wenn du Gott vertraust, jetzt gleich einen Gentleman heiratest, aber du darfst dir ja aussuchen, wen du heiratest hier in dem Land. Ist ja ganz schön. Biografien sind auch sehr gut, finde ich. Die motivieren mich so, wo ich sage, boah krass, sowas haben die erlebt. In solchen Sorgen waren die und dann hat Gott da Auswege geschaffen. Also das empfehle ich euch auch. Unser Glaube wird gestärkt dadurch und Gottes, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen und uns auch darin auskennen, ja, es ist einfach so. Und warum? Weil wir da eine Beziehung zu ihm haben. Ich kann ja keine starke Beziehung zu jemandem haben, wenn ich den gar nicht kenne. Das klappt ja überhaupt nicht. Ich vertraue doch nicht irgendjemanden. Also ich vertraue zum Beispiel meiner Frau. Und meine Frau, die habe ich gefragt, ob ich sie kennenlernen darf. Ich habe ihr geschrieben, einen Brief oder eine Karte, ich glaube eine Karte, eine Postkarte, glaube ich, oder was, ein Brief, ob ich sie kennenlernen darf. Und sie hat gesagt, ja. Dann sind wir spazieren gegangen, lange, viele Stunden, dann nochmal spazieren, nochmal. Und irgendwann habe ich ihr gesagt, was sie eigentlich für ein seelisches Beziehungs- oder doch auch, ne, seelisch nicht, Beziehungsfrack vor sich hat. Wirklich ein Beziehungsfrack. Ich habe so viele Beziehungen gelebt. Ich habe, wie gesagt, auf dem Ballermann geht man nicht zum Fußballspielen hin. Und ich habe ihr gesagt, ja, wen sie da eigentlich vor sich hat. Das habe ich aber nicht beim ersten Mal gesagt. Ich habe es dann irgendwann gesagt und ja, Gott sei Dank hat sie trotzdem gesagt, dass sie mich heiratet. Da bin ich sehr dankbar. Was will ich euch damit sagen? Nicht beim ersten Treffen sagt man irgendwelche Sachen, die wirklich tief in deinem Leben passiert sind. Und so ist es auch bei Gott. Beziehung zu Gott wächst. Du kannst Gott alles sagen, das ist total schön. Und du wirst merken, so, umso mehr du dich damit beschäftigst, das sind ja nicht irgendwelche Sachen, dass du sagst, naja, lies das halt. Also wenn wir jetzt nur die Bibel lesen, das wäre ziemlich, also wenn wir nur lesen, das wäre ziemlich doof. Weil dann wären wir so eine Religion der Leser. Also in der steht nicht in der Bibel, lest die Bibel, du kommst in den Himmel. Sondern das, was wir lesen, sollen wir auch tun. Und sollen wir uns zu Herzen nehmen. Und wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wenn du das einfach nur so liest, für was ist zum Beispiel ein Chorbuch geschrieben? So ein Liederbuch. Ja, zum Singen natürlich. Und die Bibel ist geschrieben zum Tun. Wir lesen das. Gott sagt uns, hey, tu das und das nicht. Tu das und das. Ja. Und das macht er nicht, weil er irgendwie ein Diktator ist, sondern er weiß, was deinem Herz gut tut und was deinem Herz nicht gut tut. Das habe ich leider lange nicht gecheckt. Aber ich durfte es damit 21, fast 22 checken. Manchmal ist Vertrauen auch gar nicht so leicht. Und wenn wir in die Bibel schauen, die Jünger sagen was? Ein total ehrliches Gebet, mehre uns den Glauben. Ja, Glauben ist Vertrauen. Glauben, Vertrauen, ja. Ich kann doch ihm das sagen. Herr, irgendwie, Herr Jesus, tue ich mir gerade echt schwer, diese Situation anzunehmen und zu glauben, dass es gut für mich ist. Ja, dann sag ihm das doch. Sag ihm doch, Herr, mehr mir da den Glauben. Dass ich weiß, mir dient alles zum Besten. Das weiß ich in meinem Kopf, aber irgendwie geht es nicht in mein Herz hier rein. Bitte hilf mir da. Mehr mir den Glauben. Und es ist auch wichtig, zum Beispiel als praktischer Tipp, so mache ich das, Bibelverse im Kopf zu haben. Das ist total wichtig, finde ich für mich. Ich möchte jetzt kein Gesetz draus machen, aber ich glaube, es ist wichtig. Und dann kannst du dir in Nöten sagen oder irgendwie, wenn du was brauchst, kannst du dir den Philipper 4,19 sagen. Mein Gott aber wird euch alles Nötige geben nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Mein Gott aber wird euch alles Nötige geben. Okay, da steht, Gott gibt mir alles Nötige, was ich brauche. Zur rechten Zeit. Und wenn ich was nicht bekomme, dann brauche ich es anscheinend nicht. Und das muss man aber erstmal glauben und auch darauf vertrauen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alles, was mir widerfährt, dient mir zum Besten. Ist manchmal ganz schön schwer. Manchmal verstehe ich was nicht. Das verstehe ich erst ein Jahr später oder eine Woche oder gar nicht. Und sage, hä, wieso? Warum musste der oder der Bruder jetzt gerade sterben? Das verstehe ich überhaupt nicht. Er hätte noch 20 Jahre dienen können. So ein gesegneter Dienst. Aber Gott sagt, auch über den Bruder, das, was ihm passiert und auch die Familie, die der Bruder zurücklässt, dient ihnen zum Besten. Krass, oder? Finde ich krass. Eine meiner Lieblingsverse hängt an meinem Arbeitsschlüssel. Man hat ja so manche Sorgen mit Schwerziehbaren. Gut, die hat man auch auf anderen Arbeitsstellen. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Finde ich total schön. Einfach hinwerfen. Ja, 1. Petrus 5, 17. Können Gott alles hinwerfen. Einfach unsere Sorgen, ja. Er fängt sie ab. Und das bringt mich jetzt automatisch zum zweiten Punkt. Also der erste Punkt war jetzt erstmal der erste Schritt, den wir gegangen sind im Thema Sorgen. Also Sorgen oder sich versorgen lassen. Das ist das Thema. Gott will dich versorgen, kenne deinen Gott. Also du kannst dich nur von Gott versorgen lassen, wenn du ihn vertraust und wenn du ihn kennst. Ansonsten weiß ich nicht, wie du das machen willst. Also lerne Gott kennen und lerne ihn vertrauen. Der zweite Punkt ist, Sorgen an Gott abgeben. Und da lese ich uns nochmal die Verse. Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu einer Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sag euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, würde das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen. Also der Jesus sagt im Endeffekt, du, ob du dich sorgst, wenn du dich jetzt irgendwie sorgst, dann lebst du keine 5 Minuten länger. Eine Elle sind so ungefähr 50 Zentimeter. Du lebst nicht länger, wenn du dir jetzt einen dicken Kopf machst. Ja? Jesus will dir aufzeigen, es gibt dir keinen Gewinn. Du bekommst schlechte Gefühle, du fühlst dich schlecht. Ja? Du bist niedergeschlagen und du bist als Christ, wenn du dich sorgst, außer Gefecht. Warum? In der Bibel steht, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Und in Nehemia 8, Vers 10 steht, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und ich glaube, wir sind uns alle im Klaren, dass wenn wir uns sorgen, uns nicht gerade freuen. Also ich weiß nicht, außer du bist so ein bisschen, hast ein bisschen Schaden oder so vielleicht, dann kannst du dir sagen, ja, ich freue mich, weil ich Sorgen habe oder so. Das macht natürlich kein Mensch. Also keiner hat im Sorgen Freude. Hoffe ich mal. Genau. Wenn ich rumlaufe wie so ein Trauerkloß, ja, und mich auch noch so fühle, wie authentisch ist es denn für meine Jungs im Fußballverein, denn ich sage, hey, ich habe Friede, Freude, Freiheit in Jesus Christus. Und natürlich ist es so, dass die im Fußballverein auch sonst mich Menschen auch als Mensch erleben. Und auch ich renne da nicht immer rum wie, keine Ahnung, wie ein Honigkuchen, ja. Das wäre ein bisschen, ja, auch ein bisschen komisch irgendwie. Manche können das, also wirklich. Ich habe eine Schwester gekannt, die kommt auch aus Ostdeutschland, die hat immer gelächelt. Und die war immer gut drauf, im Ernst. Das war echt krass. Naja, gut. Manchmal sind wir auch niedergeschlagen. Das steht uns auch, das ist auch in Ordnung. Das, ja. Aber wir haben so eine Grundfreude. Eine Grundfreude, weil die Sündenfrage geklärt ist. Wenn ich voll niedergeschlagen bin, weiß ich, und Herr Jesus, du hast mich lieb. Und darüber freue ich mich. Und das ist schön. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, warum sollen wir uns nicht sorgen? Und ich denke, eine Antwort, es gibt sicherlich mehrere Antworten, ist, ansonsten sind wir nicht zum Dienst für Gott bereit. Wenn wir zur Freiheit berufen sind, aber Sorge uns ja versklavt, ja, wie sollen wir denn Gott dienen? Ja, Sorgen beladen uns, wir sollen aber frei sein. Wie können wir frei von Sorge werden? Indem wir sie abgeben. Und ein Bibelvers, den ihr alle wahrscheinlich kennt, wenn ihr im christlichen Elternhaus aufgewachsen seid, ist der Philipper 4, die Verse 6 bis 7. Das ist natürlich ein sehr guter Vers, um das mal durchzugehen, durchzukauen, dieses Thema. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also durch das Abgeben bekomme ich Frieden. Ich bete, gebe etwas an Gott ab und habe Frieden. Ja, warum? Warum? Weil ich ihm vertraue. Weil ich weiß, dieses Problem ist jetzt bei Gott. Ich weiß, ich habe es ihm anvertraut und ich möchte darauf vertrauen, was er auch damit macht, es ist gut für mich. Ich kann in der Situation Frieden haben, wo andere Leute einfach nur den Kopf schütteln würden und sagen, du bist nicht ganz richtig. Ich kann sagen, ich habe es an Gott abgegeben. Ich hatte vor 2,5 Jahren eine total krasse Arbeitssituation. Ich liebe Kinderstundenarbeit, Sonntagsschule, Jungschar. Ich mache das total gerne, Kindern von meinem Jesus zu erzählen. Und meine Arbeitsstelle hat mich aufgefordert, mindestens für 2 Jahre das nicht mehr zu tun. Ich kann euch jetzt nicht ausführlich sagen, warum. Und Ansonsten würden Sie mich versetzen oder, wie haben Sie gesagt, dass ich das Arbeitsverhältnis aufs Spiel setze, dadurch, wenn ich es weiterhin mache. Und dann habe ich Ihnen ganz nett gesagt, hört mal zu, das kann ich nicht. Das möchte ich nicht und das kann ich nicht. Weil das geht einfach gegen mein Gewissen vor Gott, ja, das geht nicht. Und die haben auch gesagt, ja, okay, ist schwierig, müssen wir mal gucken, was wir die machen. Ich war jetzt nicht irgendwie so ein Büffel, der gesagt hat, nein, auf keinen Fall und geht weg und ne, so, sondern ich habe denen ganz normal erklärt, habe denen einen Brief, auch meinem Oberchef habe ich einen Brief geschrieben, habe gesagt, warum ich das nicht tun werde. Ich war selber in der Einrichtung mit schwer erziehbaren Kindern in der heilpädagogischen Tagesstätte und habe gesagt, dass nur Jesus Christus mich geändert hat. Keine Pädagogik dieser Welt hätte es tun können. Und ich fühle mich verpflichtet, vor Gott Kindern des Evangeliums zu sagen. Im Endeffekt wurde ich dann versetzt. Und warum erzähle ich euch das? Da war eine Frau, die hat den Kopf geschüttelt. Und das fand ich total krass. Da war eine Reinigungskraft und die kam irgendwann zu mir am vorletzten Tag und hat gesagt, du, wie kannst denn du das eigentlich? Ich so, hey, was meinst denn du? Du, ich weiß, was sie mit dir machen. Ich so, ja, warte mal, was meinst du jetzt? Ich weiß ja nicht, was die weiß. Dann hat er gesagt, ja, ich weiß, was sie damit machen, da, und das und das. Da waren einige Leute halt auch sauer dann, ne? Also nicht auf mich, sondern auf einen Arbeitgeber. Ja, und sie hat gesagt, du bist so freundlich. Ich war nicht immer freundlich, das sage ich euch gleich. Aber die hat mich anscheinend freundlich erlebt. Du bist immer so freundlich und hast eine Ruhe und gehst mit den Leuten echt freundlich um, mit den Arbeitskollegen und auch mit den Chefs vor allem halt. Dann habe ich gesagt, weißt du, ich habe 2011 Gott mein Leben gegeben. Jesus Christus ist in mein Leben gekommen und alles, was mir begegnet, geht an Gott vorbei. Und deswegen kann ich voll die Ruhe haben. Dann guckt sie mich an, ich fand es voll krass. Ihr müsst euch mal vorstellen, was wir Christen für eine Verheißung, für ein Versprechen haben. Der Vater im Himmel weiß, was wir benötigen. Dann guckt sie mich an und sagt, das will ich auch. Und dann habe ich gedacht, krass. Habe ich mit ihr gesprochen, habe ihr eine Bibel geschenkt und ich hoffe, sie hat drin gelesen. Das sage ich euch jetzt. Andere schütteln den Kopf. Ja. Und du kannst einen Frieden haben, der allen Verstand übersteigt. So sagt es die Bibel. Das nicht zu fassen ist. Ihr kennt, mal kurz melden, wer kennt denn das Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt? Deutliche Meldungen. Gut, fast alle. Ich singe es euch jetzt nicht vor, weil ich unheimlich schlecht singe, aber gerne. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Dieser Mann hat es geschrieben, der hat seine Familie vorgeschickt mit einem Schiff, die sind irgendwo hingefahren, der hat gesagt, er kommt 2 Wochen später nach. Seine Familie ist, glaube ich, es sind alle gestorben, ich bin mir ganz sicher, aber einige sind gestorben. Und der Mann ist dann hinterhergefahren mit dem Schiff und dann kam der Matrose und hat gesagt, Herr so und so, hier war das ungefähr. Hier sind die untergegangen, dieses Schiff. Und er ist in die Kabine oder war in der Kabine, hat dieses Lied geschrieben. Voll krass. Hat dieses Lied geschrieben. Bei der Nachricht. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Auch wenn Stürme kommen. Mein Jugendleiter hat mir mal was gesagt. Ein afrikanisches Sprichwort. Du darfst Jesus dein großes Problem erzählen. Danach erzähl bitte dein Problem, wie groß Jesus ist. Das ist ein unheimlich wichtiges Sprichwort. Den Blick weg von der Sorge hin zu Gott. Ja? Der Hiskia hat es mal gemacht, das wäre jetzt eine ganze Predigt wert, wirklich. Hiskia ist so, Alex hat Hausaufgaben verteilt, ich vergebe eine Hausaufgabe, das finde ich ja schön, ich habe noch nie eine Hausaufgabe vergeben, finde ich irgendwie cool. Lest mal Hiskia durch und lest euch das mal durch, was der gemacht hat, mit Gott und dann auch mal gegen Gott, dann wieder mit Gott. Der hat einen bitterbösen Brief bekommen von einem König. Und er nimmt diesen Brief, legt ihn in den Tempel, finde ich total gut. Und das sollten wir machen. Der hat eine riesige Sorge, hat einen bitterbösen Brief, der König ist hier, von einem anderen König, der viel stärker ist als er, und sagt nicht, oh Gott, schau mal mein Problem, und da ist 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 meine Sorge, und da ist meine Sorge. Sondern er sagt erstmal, ich glaube, die ersten 10 Verse gefühlt, Gott, du bist groß. Du hast alles gemacht. Du hast alles in der Hand. Und dann sagt er, und schau mal bitte, was der geschrieben hat. Also erstmal unseren Blick auf Gott richten, dass wir wieder klar werden. Das ist wichtig. Wir Menschen machen uns da viele Sorgen, aber wenn wir auf ihn schauen, stehen wir fest und klar. Und wenn dann so Sorgenwellen kommen, ich tue es mal mit so Sorgenwellen beschreiben, die uns überschwemmen wollen, dann stehen wir fest auf dem Grund, ja, auf einem Felsen, auf Jesus Christus. Und wir Menschen machen uns um einiges Sorgen. Ich habe so was gelesen, 80% der Dinge, um die sich Menschen sorgen, treten gar nicht real in ihr Leben ein. Das glaube ich auch. Es gibt Dinge, um die kannst du dich überhaupt, hast du überhaupt nicht in der Hand. Du hast überhaupt nicht in der Hand, ob du einen Blackout in der Mathe-Schulaufgabe hast. Du hast überhaupt nicht in der Hand, ob jetzt, wenn du zum Bewerbungsgespräch gehst und irgendwie davor noch kurz bei McDonald's vorbeigehst und was isst und auf einmal ist deine ganze Hose voller Ketchup. Was machst du denn dann? Du hast viele Dinge einfach gar nicht in der Hand. Gut, das hast du vielleicht in der Hand, mit McDonald's war ein schlechtes Beispiel. Man kann auch einfach vernünftig essen und muss nicht im Fahren essen. Fahren essen ist sowieso schlecht. Genau. Aber du hast vieles nicht in der Hand. Was ist, wenn du schwer krank wirst? Hast du nicht in der Hand. Du kannst dich drum sorgen, aber das hast du doch überhaupt nicht in der Hand. Wie viele Menschen sorgen sich wirklich? Machen ganz viele Untersuchungen, nichtigen Untersuchungen, weil sie denken, ja, vielleicht kann ich dann das und das schneller erkennen. Ich möchte es jetzt nicht, aber die machen sich, die zersorgen sich um Dinge. Die haben es gar nicht in der Hand. Die machen sich Dinge um Sorgen. Das ist ein gutes Beispiel, der reiche Kornbauer, das kennt ihr alle von der Kinderstunde. Mindestens von der Kinderstunde. Der reiche Kornbauer macht sich Sorgen um sein Weizen. Jetzt mal eine kurze Frage. Ist es schlecht, dass er sich Sorgen macht um sein Weizen? Ruft mal rein. Traut euch mal. Gut, ihr müsst euch nicht trauen. Nein, es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Soll er sein Korn vergammeln lassen und andere Leute verhungern? Wäre doch voll doof. Wäre einfach dumm. Aber was macht er? Er macht sich nur Sorgen um dieses Weizen, um dieses Zeug. Er nimmt Gott überhaupt nicht mit rein. Und dann setzt er sich hin und sagt, ach ja, schön, jetzt habe ich hier eine Scheune, noch eine größere Scheune. Jetzt setze ich mich hin und jetzt geht's mir gut. Und in der Nacht stirbt er. Wir haben viele Sachen gar nicht in der Hand. Heißt eben nicht, dass wir uns nicht vorbereiten dürfen auf Dinge oder Situationen, aber was du dich vorbereiten musst, und ich kenne dich nicht, ist, dass du Gott begegnen wirst. Irgendwann wirst du Gott begegnen. Und auf das musst du vorbereitet sein. Und ich als Christ bin darauf vorbereitet. Ich als Joel Hildebrand bin vorbereitet, Gott zu begegnen. Und das gibt mir eine grundsätzliche Ruhe. Eine, ja, grundsätzliche Ruhe. Das Wichtigste überhaupt ist geklärt, die Sündenfrage. Zurück zum Text. Der Herr Jesus zeigt hier auf, Sorgen bringen uns keine 50 Zentimeter weiter. Dann im Vers 30 zeigt er uns das mit den Blumen auf. Ja, warum? Er zeigt uns das. So eine kleine Blume, wie viele Wochen blüht die, keine Ahnung, ja, nicht lange. Und wenn Gott sowas kann, das ist wie bei den Vögeln, wie bei diesen Spatzen zum Beispiel. Wenn Gott sowas kann, so eine kleine Blume, sowas voll Schönes, einfach aufwachsen und dann ist wieder weg. Wenn er sich um sowas kümmert, dann kümmert er sich doch so um viel mehr um dich, der du sein Kind bist. Das ist ungefähr so, ja, das Gleiche. Mit den Spatzen und den Blumen eben, was der Herr uns da sagen möchte. Die Frage ist, lässt du dich kümmern? Sorgen oder versorgen lassen? Der Jesus sagt hier auch in dem Vers, ihr Kleingläubigen, bist du manchmal kleingläubig? Bist du oft kleingläubig? Ja, ich bin's. Ich muss glauben lernen, muss ich echt. Gehe ich hin zum Herrn Jesus oder denke mir, oh nee, die Sache ist zu groß. Oder denkt noch, oh nee, die Sache ist zu klein. Damit muss ich jetzt nicht zu Gott gehen. Der Jesus sagt aber, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Und er sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das sind zwei Aufforderungen. Kommt her zu mir und kund werden lassen. Die Frage ist, lässt sich von Gott versorgen? Begibst du dich bewusst in der Abhängigkeit zu Gott? Also wenn du dich Christ nennst, dann hast du es getan. In dem Moment, wo du Jesus Christus dein Leben gegeben hast. Dann bist du abhängig von ihm. Ich sage jetzt nicht irgendwie Herr Jesus, wie zum Beispiel Herr Janssen. Ja? Herr Janssen, zeigen Sie mal bitte Ihren Führerschein. Irgendwie sowas, ja? Ich sage Herr, weil er mein Herr ist, weil er mein Chef ist. Deswegen sage ich Herr. Und zu einem Herrn, zu einem Chef, bin ich abhängig. Nur so kann er dein Versorger sein. Wir halten oft so, also wenn ich jetzt mich anschaue, so eine Krücke in der Hinterhand. falls ich jetzt doch irgendwie auf diesen Felsen stehe und die Sorgenwellen kommen und dann muss ich dann doch irgendwie vielleicht noch ein kleines Schlauchboot dabei haben. So sind wir Menschen, ja? Gott will aber, dass wir ihm ganz vertrauen und uns ganz auf ihn stützen und das Rettungsboot wegschmeißen und einfach nur auf diesen Felsen uns draufschmeißen. Ja? Der ist fest. Der ist fest. Wir sind voll und ganz von ihm abhängig. Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Abhängigkeit wird immer, fast immer, kann man immer sagen, in unserer Gesellschaft als negativ betrachtet. Du musst selbstbestimmt sein, du musst abhängig sein, du musst keine Ahnung was sein. Ja, unabhängig, genau. Wenn ich jetzt von jemandem abhängig bin, der mich total lieb hat, der sich um mich kümmert, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, der sein Bestes für mich gegeben hat, der nur das Beste für mich möchte, finde ich das überhaupt nicht negativ, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es total positiv. Finde ich total schön. Das Ding ist halt, dass der Mensch an sich sein eigener Gott sein möchte. Und er möchte nicht Herr Jesus sagen, sondern Herr Joel und nicht Herr Jesus. Das ist das Problem. Wenn jemand dich fragt, ja, warum tun die Leute eigentlich nicht das Evangelium annehmen, die gute Botschaft? Ja, weil sie dadurch Totalschaden zugeben müssen. Den absoluten Totalschaden. Nicht reparabel. Ist nur reparabel durch eine Neuschöpfung. Jesus Christus hat uns nicht repariert, er hat uns neu geschaffen. Und das ist das Problem, der Stolz. Beim Sorgen stehst du vor zwei Entscheidungen. Selbstvertrauen oder Gottvertrauen. Selbstvertrauen in meine Lösungen oder Gottvertrauen in seinen Plan. Ich reagiere nur, Gott hat einen Plan. Beim Thema Sorgen ist es auch total wichtig, dass du selbstbewusst bist. Selbstbewusstsein ist eine ganz wichtige Sache beim Thema Sorgen. Natürlich bitte das biblische Selbstbewusstsein und nicht das weltliche. Das weltliche sagt dir, you can do it. Du schaffst das, ne? Kein Problem, ja? So wie der Alex uns das vorhin mit dem Alkoholiker erzählt hat. Das ist das, was die Welt uns sagt. Und was ist das biblische Selbstbewusstsein? Ein zerbrochenen Geist, ein zerbrochenes Herz. Und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Bist du dir als Christ, bist du selbstbewusst als Christ? Deiner Schwachheit, deiner Unfähigkeit, deiner Abhängigkeit. Also ich singe nicht zum Spaß das Lied Ich brauch dich alle Zeit. Oder Miroslav Kropa kennt ihr ja alle. Ich mag den sehr gerne, also ich kenne den nicht, nur seine Lieder halt. Und mein Lieblingslied ist von ihm Unfähigkeit. Jesus, ich brauch dich. Wir müssen selbstbewusst sein. Dass wir uns unserer selbst bewusst sind. Und wenn ich meiner selbst bewusst bin, dann sehe ich, also biblisch, dann sehe ich Paulus zum Beispiel, der sagt, ein solch Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind, von uns selber etwas zu denken als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Das ist ein Selbstbewusstsein, biblisches Selbstbewusstsein. Und das müssen wir haben beim Thema Sorgen. Weil ansonsten wirst du nicht zu Gott hingehen. Ansonsten wirst du einfach sagen, naja gut, das kann ich ja selber klären. Bin ich ja stark genug, bin ich schlau genug, kann ich klären. Kein Problem. Diese Sorge, ja, was machen wir? Plan 1, 2, 3. Wir müssen selbstbewusst und ein Gottbewusstsein haben. Dass wir klein sind und nicht stark und Gott stark ist und groß ist. Ein neuer Tag mit einem biblischen Selbstbewusstsein und einem biblischen Gottbewusstsein kann nur mit Gebet beginnen. Ein neuer Tag mit einem biblischen Selbstbewusstsein und einem biblischen Gottbewusstsein kann nur mit Gebet beginnen. Siehe Johannes 15, Vers 5. Problem ist halt, dass wir halt immer wieder halt so doof sind und selbst uns Lösungen schaffen wollen. Das ist manchmal ganz unbewusst. Kennt ihr das? Also wenn du das wirklich unbewusst machst, gar nicht so, das ist jetzt ein Problem. Und dann rattert es erstmal. Und dann machst du, und dann ist dein Handy da und du telefonierst und versuchst erstmal Lösungen zu schaffen. Dann kommen diese Sorgewellen ganz schnell und stürmisch. Und du bist so in deinem Schiff. Ich mache jetzt mal so ein Beispielbild. Diese Sorgenwellen kommen, du bist im Schiff und du versuchst erstmal mit so einem Eimer alles rauszuschütten, dieses ganze Sorgenwasser rauszuschütten. Ja? Anstatt du einfach mal die Hände faltest. Das habe ich mir so gedacht und dann habe ich an die Jünger denken müssen, an dem Sturm. Da haben die das Wasser raus und das sind doch die absoluten Vollprofis. Also wenn sich jemand mit Wasser, also mit Sturm aussieht, kann dann doch dann die Fischer. Ja, dann doch die Fischer. Der Petrus hat genau gewusst, ums Schiff herum, jeder muss sich gleichmäßig verteilen, dass die Wellen das nicht umhauen. Und der eine muss jetzt da schöpfen, der andere das, der Mast muss dahin, das Segel muss dahin. Die haben das doch gewusst. Und die haben geschöpft und geschöpft und geschöpft und irgendwann gehen sie mal zum Herrn Jesus und sagen, hallo, wir sind hier in Not. Und der Jesus geht raus und sagt, schweig und verstumme. Und so denke ich mir manchmal, Jo, so ist es bei dir. Und die Jünger hatten am nächsten Tag sicherlich übelst den Muskelkater. Das war total lehrreich, voll gut. Ja, weil du denkst dir so, also ich habe zum Beispiel Muskelkater von vorgestern, da hatten wir Trainingsauftakt und ich bin ziemlich viel gelaufen. Und die Jünger hatten Muskelkater, weil sie, wenn du in Not bist, dann schaust du nicht irgendwie, wie viel Kraft habe ich, sondern dann machst du, du kämpfst ums Überleben. Aber am nächsten Tag merkst du natürlich mit dem Muskelkater und die Jünger haben dann gecheckt, den ganzen nächsten Tag, glaube ich, ich kann es nicht beweisen, hey, wären wir gleich zum Herrn Jesus gegangen, hätte ich keinen Muskelkater gehabt. Und ich denke einfach, dass sie gelernt haben. Das waren einfach seine Jünger. Sie haben vom Herrn gelernt, ja, seine Schüler. Ich wünsche mir und ich wünsche dir, dass wir lernen, gleich hinzugehen. Das schaffen wir nicht immer, aber wir können ja uns vornehmen, dass wir das immer mehr versuchen. Stopp, Problem, erstmal kurz ruhig werden. Erstmal kurz beten. Ja? Es gibt auch Stoßgebete, siehe Nehemia zum Beispiel. Der hat auch ein Stoßgebet gesprochen. Georg Müller, das war so ein Waisenvater, also der hat so Waisenkinderheime gegründet, der total viel Sorgen sicherlich gehabt. Also Sorgen haben wir alle, aber Georg Müller hat sie abgegeben. Und er hat gesagt, dort, wo das Sorgen anfängt, hört der Glaube auf. Und wo der wahre Glaube anfängt, hört das Sorgen auf. Ist doch klar, oder? Dort, wo das Sorgen anfängt, hört der Glaube auf. Ich mache mir Sorgen. Das heißt, ich denke, ja, Joel, du schaffst das. Wie kann ich jetzt das klären und so? Und ich glaube gar nicht, ach, warte mal, Gott muss es ja klären, nicht ich. Jetzt würde ich gerne zu einem Sorgen kommen, was ist, wenn eine Sorge dauerhaft besteht? Vielleicht wirst du in der Schule gemobbt. Das kann sehr gut sein, weil als Christ machst du Dinge nicht mit, wo andere sagen, hey, was bist denn du für ein Loser? Was ist denn das für eine? Ja? Wie zieht die sich denn an im Sommer? Keine Ahnung. Vielleicht hast du daheim richtig Stress. Vielleicht hast du mit deinen Geschwistern Stress. Vielleicht hast du mit deinen Eltern richtig Stress daheim. Vielleicht wirst du gemobbt auf der Arbeit. Vielleicht hast du eine schwere Krankheit oder eine Krankheit ist in deiner Familie irgendwie. Dein Bruder, deine Schwester oder dein Papa, deine Mama sterben vielleicht. Und das sind doch Dauersorgen. Das ist ja Dauerstress. In so einem Dauerstress war der David mal, der König David. Der König David wurde ja gesalbt zum König und dann war er ja auf der Flucht vor dem noch bestehenden König Saul, also der so König, der gesagt hat, ich bin König. Und das war die absolute Stresssituation für den David. Und dann will er ihn töten und dann tut der David ist in der Höhle drin und dann schneidet er so ein Stück Kleidung ab und sagt, schau mal Saul, ich habe dich nicht getötet. Und der Saul sagt, ach, du bist gerechter als ich. Ich mache das mal ganz schnell hier. Und geh wieder. Und dann kommt er wieder und sagt, ach, ich will ihn doch töten. Und dann sagt der David, schau mal, ich war neben dir, dein Speer, ich hätte ihn dir einfach in den Wanst rammen können. Hätte ich einfach machen können. Du bist gerechter als ich. Und geh wieder. Und dann sagt der David was, und das ist total interessant. In 1. Samuel 27 sagt er was total Interessantes. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft werden. Ich habe im Urlaub jetzt 1. und 2. Samuel einfach mal durchgelesen. Würde ich euch auch mal empfehlen, einfach mal was durchzulesen. Bibelleseplan ist gut, aber ist auch einfach mal schön, einfach mal was durchzulesen. Und da liest du, David tut immer irgendwie Gott fragen. Soll ich denen nachjagen? Soll ich gegen die kämpfen? Oder zum Beispiel, wo er auf der Flucht ist, ist er in der Stadt und sagt zu Gott, Herr, werden diese Leute in dieser Stadt mich ausliefern? Und Gott sagt, ja, sie werden nicht ausliefern. Dann sagt David, gut, ich hau ab. Alles klar, danke für die Info. Und dort, in dem Moment, sagt er in seinem Herzen etwas und er fragt Gott nicht. Er hat Dauerstress, die Seenot kommt, ja, und ich breche sicherlich nicht den Stab über ihm, deswegen. Aber einfach als Beispiel, ist da ein Jahr und 4 Monate im Philisterland, begeht da Mord an den kleinsten Kindern, Müsst ihr euch mal vorstellen. Der geht in irgendwelche Städte rein, bringt groß bis klein um, damit keiner ihn verpetzt. Lügt. In dem ganzen Kapitel 28 kommt Gott nicht einmal vor. Finde ich auch voll krass. Und es kann uns so schnell passieren, dass wir die eigene Schiene fahren, wie der David. Wichtig ist, wenn wir merken, boah, ich bin gerade voll falsch abgezweigt, im Thema Sorgen auch, ja. Ich habe mich gerade in voll was verrannt. Thema Sorgen oder auch andere Sorgen, oder andere Sachen. Dass wir dann umkehren. Und da können wir von David eben lernen. Der David war in dieser Situation, hat Leute umgebracht, hat Gott nicht gefragt, nicht nach Gott gefragt. Und dann kommt er in eine Situation, die wirklich extrem ist. Seine Frauen, die Kinder und Frauen seiner Kumpanen, seiner Kumpels sind entführt worden. Seine Stadt liegt in Schutt und Asche. Und dann steht er, und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Also die, die mit ihm durch die Höhen gezogen sind, seine besten Freunde, oder zumindest, die hätten ja richtig viel Geld bekommen, wenn sie ihn ausgeliefert hätten an Saul, die haben davon gesprochen, ihn zu steinigen. Und was steht dann? Da steht ein Satz drin. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Und da kannst du dir denken, toll, David, super. Wenn es nicht mehr geht, du kehrst Gott den Rücken. Und wenn es nicht mehr geht, ja, dann gehe ich ja wieder zu Gott. Könnte jetzt einer sagen, ja? Dann würde sich einer denken, ja, Gott ist ganz schön naiv, oder? Wenn jetzt nichts mehr geht, dann geht er halt zu Gott und Gott stellt sich zu dir. Ist Gott naiv? Nein, ist er nicht. Warum geht es? Das geht aus einem Grund. Der Mensch sieht das, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Das geht aus einem Grund. Gott hat gewusst, dass es dem David gerade echt leid tut und umkehrt und bei ihm die Stärke sucht. Und es geht aus einem anderen Grund, weil David Gott kannte. Da sind wir noch wieder bei Punkt 1. Du musst Gott kennen in deinen großen Sorgen. Und David wusste, ich kann umkehren. Und so kannst auch du umkehren, wenn wir falsch abzweigen. Ja? Wenn wir im Philisterland auf einmal gelandet sind. Wenn wir bei den Schweinen gelandet sind und richtig stinken, können wir zu Gott umkehren, wenn wir Buße tun. Und einer meiner Lieblingsverse, auf jeden Fall Top 3, denke ich, ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo steht, als der Vater noch ferne war, sah er den Sohn. Finde ich total schön. Gott kommt nicht zu dir so und geh erstmal Teller waschen, bevor ich dir vergebe. Sondern wenn du Buße tust, ernsthafte Buße, und Gott sieht das, wann du ernsthafte Buße tust, dann kannst du zu ihm umkehren, und zwar jetzt. Zurück zum Text. Gott möchte, dass wir die Sorgen abgeben. Er möchte eben nicht, dass wir kleingläubig sind, dass wir echten Glauben und Vertrauen auf ihn haben. Bitte denk daran, an dieses Gebet von den Jüngern, Herr, mehre uns den Glauben. Denk bitte auch an das Gebet in Markus 9 oder 10, da ist so ein Mann, der kümmert sich, hat echt Sorgen um seinen Sohn, und er sagt zu Jesus, er sagt zum Herrn Jesus, kannst du etwas? Wenn du etwas kannst, hilf ihm bitte. Und Jesus sagt, kannst du glauben? Dem ist alles möglich. Und der Mann sagt dann etwas, was eigentlich unlogisch ist, aber für mich als Christ überhaupt nicht. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Ich glaube an den Herrn Jesus, und manchmal habe ich einfach so einen Kleinglauben. Und denkt dann dran, dass ihr dieses Gebet sprecht. Ich glaube, Herr, hilf mir hier mit meinem Unglauben. Gut. Verse 27 bis 30 geht es einfach darum, dass wir nicht kleingläubig sein sollen. Erster Punkt, erster Schritt, Gott will für dich sorgen. Kenne Gott, lerne ihm vertrauen. Zweiter Schritt ist Sorgen abgeben, für sich sorgen lassen. Davon frei werden, also von Sorgen, ihm die Sachen bringen. Gott kennt dein Herz, er kennt deine Sorgen, er weiß, wie du dich fühlst. Und Vers 31 und 32, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, denn nach all diesen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles nötig habt. Der Herr Jesus wiederholt hier das nochmal. Und er sagt dann eben diesen schönen Vers, euer himmlischer Vater weiß es, was wir benötigen. Finde ich total schön, dass sich Gott nicht nur um mein Seelenheil kümmert, sondern auch um Kleidung und um Essen, ja, das ist eine schöne Sache, dass wir das wissen dürfen. Gott weiß, was wir nötig haben. Gott sieht uns, das haben wir heute schon mal im zweiten Vortrag gehört, dass er unser Herz kennt. Die Hagar zum Beispiel, die hat echt richtig Stress in ihrem Herzen. Ihr Sohn kommt gerade ein paar Meter weiter um an einem Hitzeschlag. Und Gott kümmert sich um die Hagar. Und wie nennt die Hagar ihn? Du bist der Gott, der mich sieht. Und ich denke mir das so, Gott sieht mich, sieht meine Arbeitssituation, er sieht meine Gemeindesituation, meine Jugendsituation, mein Elternhaus, wie es bei dir ausschaut, er sieht, wie es bei dir in der Schule ausschaut. Der weiß das alles. Er weiß, wie es in deiner Nachfolge ausschaut. Wir sollen uns da nicht zersorgen, wir sollen die Sachen abgeben. Danach trachten die Heiden die Nationen. Die Heiden die Nationen trachten eben nach Kleidung, Essen, Trinken. Wir sind in einer absoluten Partygesellschaft in den letzten 30, 50 Jahren. Hat es Ausmaße angenommen. Die sind einfach extrem krass. Als Beispiel, wir fliegen Lebensmittel in den Weltall, um irgendwelche Astronauten zu versorgen. Und in Afrika sterben die Leute. Wo ich mir denke, hey, was ist denn das jetzt? Ja, wir sind ja so, the world und keine Ahnung, wir halten alle zusammen. Wo ich mir denke, hey, wir schießen Essen da hoch und da hinten sterben die Leute. Und warum? Einfach nur aus einem Grund. Weil der Mensch extrem stolz ist. Weil der Mensch sagen kann, 2022 haben wir das und das erkannt im Weltall. Und das menschliche Leben in Afrika, ja komm, bis da einer mehr stirbt oder weniger. Der Mensch ist sein eigener Gott, extrem. Die Heiden trachten danach, ich will, ich möchte da kurz drauf eingehen. Ich schaffe es nicht, da vorbeizugehen an diesen Trachten, die Heiden. Mediamarktwerbungen sind so typische Werbungen. Du willst es, ja. Geiz ist geil, was weiß ich, all solche Sachen. Und viele Menschen stopfen ihr Herz so extrem voll. Und vielleicht bist du hier und stopfst dein Herz mit anderen Dingen voll. Vielleicht läufst du sonntags in die Gemeinde. Vielleicht bist du Punkt 3. Vielleicht bist du die dritte Person. Die Person, die sagt, naja, ich mache das halt alles mit diesem frommen Kram. Hey, bitte mach's nicht. Entscheid dich lieber für eins oder zwei. Aber Heuchelei bis zu deinem 80. Lebensjahr und dann vorm Richter stehen und sagt, ich habe dich nie gekannt, ist echt eine bittere Sache. Mach das nicht. Menschen stopfen ihr Leben voll. Ich kann es total nachvollziehen, weil ich es auch gemacht habe. Und es macht überhaupt nicht glücklich. Überhaupt nicht. Ich verspreche es euch. Oh, ich kann das so versprechen. Es macht dich überhaupt nicht glücklich. Wenn du denkst, mit 14, 15, ach, ich gehe auf die oder die Party, meine Klasse geht auf die und die Party, ich verpasse da was. Ich verspreche dir von ganzem Herzen, dass du nichts verpasst. Das ist nichts, ich verspreche es euch. Ich war der Schlimmste in meiner Clique und der Schlimmste im Fußballverein. Wirklich. Und ich habe Sachen in Beziehungen, in Techtelmechtel, was weiß ich, in Sauferei, ja. Ein Partyleben, so viel rein investiert. Es hat einen so kaputt gemacht. Ich sage euch, das Herz macht einen so kaputt. Das macht das Herz so kaputt. Die Menschen möchten ihr Herz füllen. Und das verstehe ich eben, weil jeder Mensch hat ein Vakuum. Jedes Herz ist nicht gefüllt. Vielleicht kommt jetzt irgend so ein Aussteiger und sagt, naja, ich wohne da in meiner Jüte, in meinem Tiny House und so. Tiny House ist auch eine coole Sache, finde ich. Aber die sind ja so aussteigend und sagen, ja, ich brauche ja von diesem Konsum nichts. Ich muss mein Leben nicht damit füllen. Dann sage ich, naja, aber der füllt halt damit sein Leben, mit dem Aussteigerleben. Jedes Herz muss gefüllt werden. Das menschliche Herz ist erstmal leer. Und der Mensch sucht irgendwas, um es zu füllen. Und dann merkt er, dass es durchrieselt wie bei so einem Sieb und es einfach nicht drin bleibt. Er möchte eine gute Füllung für sein Leben. Jetzt denkt sich der Mensch, ja, was mache ich? Ja gut, der eine geht auf Party, der andere geht auf den Ballermann, der andere macht Philosophie, der andere macht es in Arbeit, im Besitz, was weiß ich. Und alles macht nicht glücklich. Das macht nicht glücklich. Vor ein paar Monaten, vor 2, 3 Monaten, habe ich Reifen gewechselt. Und ein Freund von mir hat so ein fettes Sportauto. 70.000, 80.000. Und ich habe gesagt, und, wie geht's dir damit? Das heißt, seit 2 Monaten. Ich muss sagen, die Vorfreude war die schönste Freude, hat er gesagt. Eigentlich freue ich mich, das ist so normal für mich geworden. Ich muss gerade schauen, dass in die Karosserie kein Steinschlag kommt, dass ich immer mit dem Bordstein immer gut aufsetze und so. Wo ich mir denke, krass, der freut sich und spart 2, 3 Jahre auf so ein Auto. Dann hat er so ein Auto und ist voll der Sklave davon. Voll krass. Und so ist das auch in anderen Dingen. Ich zum Beispiel musste abends, das hört sich voll dumm an, aber ich sag's euch jetzt mal, ich musste abends weggehen. Ich habe Arbeitsstellen deswegen verloren, weil ich dann einfach betrunken daheim im Bett am nächsten Morgen lag und nicht auf die Arbeit gegangen bin. Ich habe das gebraucht, dieses Partyleben. Ich habe es wirklich gebraucht. Ja. Und dann durfte ich Jesus Christus kennenlernen und durfte wissen, was wirklich satt macht. Ich verspreche es euch. Ich habe immer gedacht, oh, das Christenleben ist so im Käfig sein und das ist genau andersrum. Der Käfig ist diese Welt und mit Jesus Christus zu gehen, ist echte Freiheit. Menschen wollen irgendwie ihr Leben füllen und ja, vielleicht noch ganz kurz, ganz kurz noch dazu was. Wenn ein Mensch nicht mehr sein Leben füllen kann mit irgendwas, dann möchte er mehr. Er möchte immer mehr. Immer mehr. Wie geht's denn einem Promi, der auf einer 30-Meter-Yacht liegt, zum 50. Mal? Denkt ihr, das erfüllt ihn? Zum 50. Mal? Denkt ihr irgendwie, sagt, ach, ist das schön hier? Der denkt sich, ja, ist ganz schön, ist ganz nett. Das gibt ihm nichts mehr. Was macht er dann? Ich möchte euch bitten, nicht den Stab über solche Menschen zu brechen, die sich dem Alkohol zuwenden, sich Drogen zuwenden. Das, was sie tun, ist falsch. Aber bitte verurteilt sie nicht. Wir sind nicht da, um die Menschen zu verurteilen. Wir sind da, um den Menschen das Evangelium zu sagen. Was willst du denn machen, wenn dich nichts mehr glücklich macht? Wenn dich nichts mehr glücklich macht? Ja, dann greifst du zu Drogen. Dann gehst du ins Nirvana. Das hat zum Beispiel der Frontmann von Linkin Park gemacht, ein unglaublich guter Sänger gewesen. Der hatte alles, seine Familie, 5 Kinder, gute Ehe, Fans, alles. Und hat das Lied gesungen, warum ist alles so schwer? Wenn ich loslassen könnte, wäre ich wieder frei, aber ist alles so schwer. Und One More Light hat er auch geschrieben, er hat das alles verarbeitet und dann hat er sich selbst umgebracht. Weil er da nicht rauskam. Und wie sehr würde ich gerne diesen Chester Bennington sagen, kommt her zu mir alle, die ihr müßig und beladen seid. Zurück zum Text. Die Nationen sorgen sich, okay, wir müssen uns nicht sorgen, es ist Chefsache, wir können es an Gott abgeben. Weil was passiert? Ich krieg schlechte Laune, ich krieg Kummer, ich bin niedergeschlagen, ich bin gereizt. Wenn ich zu meiner Chefin gehe und sag, du hör mal, ich bin heute richtig schlecht drauf, ich bin gereizt, ach, ich kann überhaupt nichts hören, ich fühle mich angespannt, ich bin niedergeschlagen, ich habe richtig schlechte Laune. Was sagt sie zu mir? Geh mal bitte heim, geh mal zum Arzt, lass ihn wohl krank schreiben oder zwei. Stehst du kurz vor dem Burnout oder so. Meine Chefin möchte, dass ich gut arbeite. Und Gott will, dass ich gut arbeite für ihn, dass ich einsatzbereit bin. Und das mit einer Freiwilligkeit, mit einer Freude und nicht irgendwie, ja, ich muss. Eine Nachfolge mit ich muss ist zum Scheitern verurteilt. Ist so. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Da komme ich jetzt zum nächsten Vers, zum Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Gott macht eine Abmachung mit den Menschen. Kümmere dich zuerst um meine Sachen, um die Gerechtigkeit, um meine Gerechtigkeit und danach werde ich dich versorgen. Wenn du das machst an erster Stelle, wird es dir an den anderen Sachen nicht mangeln. Ich verspreche dir. Was will denn Gott von uns? Gott will, dass wir Gott lieben. Wie kannst du den Gott lieben? Ja, indem du ihn kennenlernst. Du kannst Gott nicht lieben, wenn du ihn nicht kennst. Also ich liebe meine Frau, weil ich sie kenne und nicht, weil ich sie so schön, ja gut, ich liebe sie auch, weil ich sie sehr schön finde. Aber ich kenne sie und deswegen habe ich mich für sie entschieden, weil ich ihr Herz kennengelernt habe. Wir sollen Gott lieben, wir sollen Frieden halten, wir sollen Gebote achten. Anbeten, uns von Sünde fernhalten, das Evangelium vom Reich Gottes weitersagen. Gibt es einen guten Vers zu unserem Trinken und Essen Beispiel? Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem den Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Also lasst uns nun nach dem Streben, was zum Frieden und was zur gegenseitigen Erbauung dient. Also auch Geschwister erbauen. Also im Reich Gottes zu arbeiten, da brauchst du 3 Schritte. Einmal, du musst dich von Gott versorgen lassen. Das geht nur, wenn du Gott kennenlernst und ihm vertraust. Zweitens, du musst die Sorgen auch dann abgeben, für dich sorgen lassen. Also Gott kennenlernen, dann Sorgen abgeben und aus dieser Freiheit Gott dienen. Anders geht's nicht. Du kannst nicht mit deinen Sorgen Gott dienen, weil dann wirst du nicht mit Freude dienen können. Du wirst nicht mit Freiheit dienen können. Wir sind aber zur Freiheit berufen. Die Wahrheit macht uns frei. Johannes 8, Vers 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, damit ist Jesus Christus gemeint und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich habe dann Luft und Ruhe und kann dann nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit trachten. Vers 33 gibt uns auch eine extreme Hoffnung. Alle sagen, wie wird es im Herbst werden? Sage ich übrigens auch. Ich habe jetzt schon Angst vor diesen ganzen Corona-Beschränkungen. Oder das heißt Angst nicht, aber Bedenken, sagen wir es mal so, weil ich es jetzt schon zweimal mitgemacht habe, wie ihr auch alle. Ihr seid ja alt genug schon. Und wenn ich mich jetzt heute sorge, im Vers 34 steht es ja, wenn ich jetzt mich heute sorge um morgen, dann bin ich heute besorgt und morgen besorgt, ist doch voll blöd. Und wir haben eine Verheißung, wir dürfen als Christen mit Freude in die Zukunft gehen, weil da nämlich steht, da steht, Vers 33, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Gott wird mich versorgen, wenn ich nach seinem Reich trachte. Was für eine Verheißung. Statt uns darüber zu sorgen, was passieren könnte, sollten wir uns lieber mal denken, ach, ich weiß, was passieren wird. Ich weiß, was in 10 Jahren ist, wenn wir noch hier sind. Gott wird mich versorgen. Voll schön. Letzter Vers. Jeder Tag hat seine Plage, sein Übel. Jesus Christus weiß, dass wir nicht in so einer rosa Wolkenwelt leben, wo alles sich mit Wattepauschdingern beschmeißen. Jesus Christus weiß, dass diese Erde voll kaputt ist. Und er weiß um unseren Sinn und unser Herz, um die Unruhe in deinem Herzen, um die Sorgen in deinem Herzen, weil im Philipper 4,7 steht nämlich, und der Friede Gottes, der einen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der Friede Gottes wird Sinn und Herz bewahren. Ja, vor was? Chronische Unzufriedenheit. Sind wir total befallen. Alle Menschen. Wir sind chronisch unzufrieden. Dann undankbar, genau, unzufrieden. Wir sind neidisch, wir sind stolz, wir haben Angst, wir zersorgen uns, wir haben Unruhen. Und davon sind wir angefochten. Und Jesus Christus sagt, Gott sagt, der Friede Gottes möchte uns das nehmen, dieses Sorgen, ja. Der möchte unseren Sinn bewahren, unser Herz. Wir wissen überhaupt nicht, was morgen ist. Und ich finde es auch schön, jeder Tag hat seine Plage, sein Übel, dass damit sind Alltagssorgen gemeint, der Alltagsstress. Jesus Christus meint hier nicht, naja, der Krieg in der Ukraine, die Corona-Situationen oder was wir über Corona denken und Stress da haben und da. Jesus Christus meint Alltags. Jeder Tag hat vorher die Plage. Er weiß, dass wir in unserem Herzen, dass unser Sinn angefochten ist. Der weiß es. Das finde ich voll die schöne Sache, dass Jesus Christus das wichtig ist und dass er das hier explizit sagt. Ich habe mal eine Frau gefragt in unserer Gemeinde, die hat ihren Mann verloren, die Kinder waren 11, 13, 15, 16. Da habe ich gesagt, wie machst du das? Du bist so freudig im Herrn. Hat sie gesagt, ich hänge mich jeden Tag an Jesus, wie aus der Pistole geschossen. Jeden Tag an Jesus hängen. Andere Lösung gibt's nicht. Und das macht sie auch gern, hat sie gesagt. Jesus Christus will uns damit sagen, Step by Step, Tag für Tag, Schritt für Schritt. Zusammenfassend, noch eine Minute, dann ist es vorbei hier. Es ist keine Bitte. Der Herr Jesus sagt uns nicht, ach bitte sorgt dich doch nicht. Der Herr Jesus sagt, sorgt euch um nichts. Das ist eine Aufforderung. Und ich hoffe, ihr nehmt das mit, weil ihr könnt ja sagen, ja, so leicht ist es gar nicht. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, dass ich das auch als nicht so leicht bezeichne. Aber denkt mal an die 3 Schritte. Gott kennenlernen und vertrauen, dann kannst du deine Sorgen abgeben und dann kannst du Gott dienen. Ja, das ist eine wichtige Sache. Denkt an diese 3 Schritte. Das wünsche ich uns, dass wir uns gebrauchen lassen für sein Reich. Darum sind wir auf dieser Erde, wenn wir uns bekehren. Der hätte uns auch gleich in den Himmel reinnehmen können. Ich möchte aber, dass wir ihm dienen. Ich würde jetzt noch mit uns beten. Und genau, ihr könnt mich gerne ansprechen bei Fragen. Genau. Ja, Jesus, danke dafür, dass wir die Bergpredigt so aufgeschrieben bekommen haben. Danke, dass du da den Matthäus gebraucht hast, dass da so viele Details auch drin sind. Und ich danke dir, dass wir unsere Sorgen an dich abgeben können. Hilf uns doch nicht, nach dem Eimer zu langen, wenn die Sorgenwellen kommen, sondern dass wir wirklich gucken, die Hände falten, dass wir auf dem Felsen uns begeben und nicht selber unser Boot raus schaufeln wollen. Da hilf uns, Herr Jesus. Ich dich bitten, dass wir wirklich dein Reich an erster Stelle stellen. Hilf du mir dazu vertrauen, hilf uns du, hier allen, jeden Einzelnen, dir zuerst zu vertrauen. Darum möchte ich dich bitten. Herr Jesus, ich danke dir auch einfach, dass du uns lieb hast, dass wir wissen dürfen, dass wir in deiner Hand ganz fest sind. dass wir in dieser grundsätzlichen Ruhe leben dürfen. Alles, was uns begegnet, geht an Gott, an dir vorbei. Dafür danken wir dir. Amen.